Um das ausgewogene gesellschaftliche Miteinander geht es auch, wenn die Rheinische Kirche den Dialog mit anderen gesellschaftlichen Gruppen sucht. In der Berichterstattung über die Moscheeeröffnung in Duisburg hat eine Zeitschrift in der Überschrift ihres Artikels gefragt, ob denn der rheinische Präses dorthin gehen muss. Ja, er muss. Das habe ich immer deutlich gesagt. Er muss, weil wir das nicht immer spannungsfreie Miteinander gestalten müssen. Weil wer anderen Glauben nicht achtet und toleriert, kaum Selbstachtung und Toleranz erwarten darf. Weil wir hierzulande Religionsfreiheit haben und leben und weil wir der Forderung danach für andere Länder auch Stimme geben müssen. Im Interview mit Ihrer Zeitung hat der türkische Religionsminister in aller Öffentlichkeit gesagt, dass das in der Türkei nicht ausreichend ist und dass er sich persönlich dafür einsetzen will, dass etwa Tarsus wieder eine Möglichkeit, eine Kirche werden soll, die der Christenheit als ein Ort der Wallfahrt und der Identitätsbildung zur Verfügung stehen soll. Und das hat er auch in Duisburg öffentlich wiederholt. Bisher ist noch nicht mehr daraus geworden. Ich habe allerdings letzten Samstag abends aus berufenem Munde gehört, dass sich doch einiges tut und telefoniert wird. Aber das kann ich nicht weiter sagen, das müsste dann der Betroffene Ihnen berichten. Und das Werden der Moschee in Duisburg ist ein gutes Beispiel für gelungene Kommunikation zwischen Moscheegemeinde, Nachbarn, Befürwortern und Gegnern, auch Einbindung der beiden großen christlichen Kirchen. Und daraus kann man in Köln durchaus lernen. Ich bin auch der Meinung, dass unser Eins dann auch Flagge zeigen muss. Ich habe im Vorfeld dieses Besuches so circa 30 Mails bekommen, die zum Teil trieften von Hass. Und da kann man nur eins machen. Da muss man, glaube ich, Rückgrat zeigen. Fragen des christlich-muslimischen Dialogs, Fragen nach der Theologie und den Gottesbildern beschäftigen uns derzeit sehr. Und daran werden wir weiterarbeiten. Darüber werden wir mit Vertreterinnen und Vertretern des Islams reden. Und ich will auch deutlich sagen, ich werde meinen Glauben dabei nicht verstecken. Und ich werde auch nicht verstecken, dass ich davon überzeugt bin, dass der Weg, wie wir unseren Glauben leben, den Menschen gut tut. Und wenn Sie so wollen, deshalb auch einladen und werben. Keine aggressive Mission, aber nicht verstecken. Das will ich alles tun. Und von daher ist das sozusagen nicht eine Kriecherei, sondern es ist ein respektvoller Umgang miteinander, der das eigene einbringt und das eigene nicht versteckt und dem anderen sein Recht auf Leben, auf Religionsfreiheit eben deutlich auch zugesteht. Wobei der Begriff zugesteht schon im Grunde fast zu paternalistisch ist. Dem anderen signalisiert, dass das, was für mich gilt, dass ich nämlich Religionsfreiheit genießen kann, auch für ihn gelten soll. Denn diese wesentlichen Lebensrechte sind universal. Aus diesem Grund fordern wir ja auch, dass sie in den islamisch geprägten Ländern in gleicher Weise gelebt werden müssen wie bei uns. Innerkirchlich stehen wir vor vielen Herausforderungen. Die Fülle der Beratungsvorlagen für die Landessynode im Januar 2009 ist ein papiergewordener Ausdruck dessen. Die Synodalen machen sich schon immer Scherz und wiegen immer ab, wie viel Kilo es denn diesmal werden. Die Themen will ich an dieser Stelle nicht aufzählen, darüber werden Sie ja im Januar berichten. Aber etwas ist mir in diesem Zusammenhang wichtig. Wir sind als Leitung unserer Kirche gefragt, sorgsam, ernsthaft und verantwortungsvoll zu rechnen, zu planen, kreativ zu sein und zu handeln. Aber dabei sollten wir die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Unser Tun und Lassen steht unter der Verheißung Gottes, dass er aus unserem gefühlten Mangel die Fülle machen kann. Die biblische Geschichte von den 5 Broten und 2 Fischen, die am Ende reichten, um 5000 Menschen satt zu machen, ist ein schönes Bild dafür. Und deswegen packt mich trotz aller Ab- und Umbrüche keine Verzweiflung oder Panik beim Blick in die Zukunft. Denn ich kann das, was mich plagt und was mir Sorge macht, im Gebet vor Gott bringen. Und das sind nicht nur Worte, wenn wir sagen, dass nicht wir es sind, die diese Kirche gegründet haben, die sie erhalten oder die sie erhalten werden, sondern dass das Christus selber ist. Und der Umgang mit den augenblicklichen Problemen ist zuallererst und im Wesentlichen als Voraussetzung für einen gelingenden Umgang damit eine Frage unserer Glaubenshaltung. Glauben wir das wirklich, dass Christus diese Kirche leitet und führt, oder sagen wir das nur? Und wenn wir es wirklich glauben, was heißt das denn? Jetzt an Mut, an Zuversicht für den weiteren Weg unserer Kirche. Deshalb bin ich auch den Frauen und Männern aus unserer Landeskirche sehr dankbar, die am Buß- und Bettag die Initiative Beten 09 aus der Taufe gehoben haben und damit an diesen ungeheuren Schatz unseres Glaubens erinnern. Denn beten heißt ja nicht, Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen zu wollen. Beten heißt ja, mich in Beziehung zu Gott zu stellen, mich ihm zu öffnen und mich im Hören auf ihn verändern zu lassen. Insofern tut es uns auch in der Bußzeit gut, wenn wir uns an die Kraft des Betens erinnern lassen, in der Bußzeit Advent allzumal. Und man kann es ruhig ausprobieren, Sie auch. Damit sind wir wieder beim Advent. Der erste Advent ist auch der Beginn des Kirchenjahres, das Kirchenneujahr sozusagen. Zu allen schrecklichen Ankündigungen für das kommende Jahr sage ich, auch das neue Jahr wird ein Anno Domini, ein Jahr des Herrn sein. Damit ist eine Grenze gesetzt gegenüber allen Schrecken. Dieses Wissen verleiht uns Gelassenheit und ist Grund für uns, das unsere mit aller Kraft dafür zu tun, dass die Schrecknisse oder die Angst vor ihnen, und die sind ja manchmal schlimmer, die Ängste, als das, was kommt, dass dies alles nicht Oberhand gewinnen. Und ein letztes zum Advent. Der Advent führt auf das Fest zu, das meiner Meinung nach gerade in dieser beunruhigenden Zeit eine wichtige Nachricht sendet. Gott selbst ist in Jesus Christus Mensch geworden. Der Evangelist Lukas hat ja so eindrücklich beschrieben, wie unscheinbar, klein und bedroht diese fleischgewordene Hinwendung Gottes zu den Menschen war. Aber daraus ist die Botschaft erwachsen, es gibt ein Fundament für das Leben, und zwar nachhaltig. Und dieses Fundament ist nicht der bloße materielle Reichtum. Dieses Fundament ist die Menschenliebe Gottes. Das ist eine Dimension des Lebens, die wir uns nicht selbst schaffen können und die wir nicht durch Gewinnmaximierung oder Aktienspekulationen bekommen. Ich finde, diese Einsicht kann uns aus dem Dickicht unserer immer mehr Mentalität befreien. Wer so befreit ist, dessen Blick kann sich auch wieder vom Ich auf das Du richten, damit am Ende ein Wir wird, das nicht durch Gleichgewichtsstörungen ins Wanken gerät. Mit der Weihnachtsbotschaft, der wir uns durch den Advent nähern, verbindet sich eine tiefe Einsicht, die der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer einmal so formuliert hat: Es gibt erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Das, finde ich, ist eine gute Nachricht, die es wert ist, weitergesagt zu werden. Und auf Ihre Mithilfe setzen wir dabei.